Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Russland und die USA, die haben sich ja gestern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ordentlich in die Wolle gekriegt. Es geht um den Konflikt in der Ukraine, also dem außenpolitischen Thema dieser Tage und Wochen. Aber nicht nur auf der großen Bühne der Weltpolitik ist das spürbar, sondern auch im Kleinen, zum Beispiel in Berlin-Karlshorst. Dort steht das Deutsch-Russische Museum, auch bekannt als Kapitulationsmuseum. Denn hier wurde in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 das Ende von Nazi-Deutschland offiziell besiegelt. Vor allem für ehemalige Sowjetbürger hat dieser Ort bis heute eine enorme Bedeutung als Symbol des Sieges im großen Vaterländischen Krieg. In einer einzigartigen Trägerschaft sind an dem Museum der deutsche und der russische Staat gemeinsam beteiligt. Aber eben auch Institutionen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, darunter die Ukraine. Und genau das macht es gerade richtig kompliziert. Jens Rosbach über ein Museum zwischen geopolitischen Fronten.
Внимание, говорит Москва.
Achtung, hier spricht Moskau. Am 8. Mai 1945 wurde von den Vertretern des deutschen Oberkommandos die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte unterzeichnet.
Parkettfußboden, Kronleuchter und ein Konferenztisch mit dunkelgrünem Tischtuch und bauchigen Kristallkaraffen. Der historische Saal des Berliner Kapitulationsmuseums. Ein fast schon sakraler Raum für die Russen, Ukrainer und Belorussen, die zusammen mit den Deutschen im Trägerverein des Museums arbeiten.
Uns allen ist klar, dass wir schon in einer angespannten Situation hier zusammensitzen.
Museumsdirektor Jörg Mouret ist von Hause aus Historiker. Aber mittlerweile, sagt der 57-Jährige, arbeite er immer häufiger wie ein Diplomat zwischen allen Stühlen.
Wenn zwei Mitglieder in meinem Verein, Russland und die Ukraine, Krieg gegeneinander führen, das tun sie faktisch, kann ich das nicht ignorieren.
Mouret, knapp 1,90 Meter groß und volles graues Haar, kämpft gleichzeitig an mehreren politischen Fronten. Beispiel Sonderausstellung. Seit November präsentiert der Direktor zum zweiten Mal eine Ausstellung über sowjetische Zwangsarbeiter, obwohl die Schau bereits im Jahr zuvor gezeigt und längst wieder abgebaut worden war. Die Ausstellung ist nämlich von der russischen Menschenrechtsinitiative Memorial erstellt worden. Doch kürzlich wurde in Moskau der internationale Dachverband von Memorial verboten. Als sich dies bereits im vergangenen Herbst abzeichnete, informierte der Museumsdirektor auch seine russischen Vereinsmitglieder, dass er mit der erneuten Präsentation bewusst Solidarität zeigen möchte. Die Reaktion war pikiert, berichtet Jörg Mouret.
Da war dann schon so ein bisschen die Nachfrage dergestalt, ach ja, warum willst du das denn machen? Und dann habe ich gesagt, das ist ein wichtiges Thema und die, die es gemacht haben, Memorial, drohen jetzt gerade verboten zu werden und das ist uns nicht recht und wir wollen darauf aufmerksam machen und deswegen zeige ich das. Und daraufhin war dann Schweigen.
Das diplomatische Parkett des Hauses ist alt und brüchig. Einst diente das Gebäude als Wehrmachtspionierschule. Nach dem Krieg residierte hier der Chef der sowjetischen Militäradministration in Deutschland. 1967 wurde es zum Kapitulationsmuseum. Nach dem Mauerfall und dem Abzug der russischen Truppen entstand daraus 1995 das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst. Bis heute hätten beide Seiten, trotz vieler Konflikte, ein großes Interesse an einem Weiterbetrieb, erklärt Direktor Mouret. Die Deutschen wollten ihrer historischen Verantwortung für den NS-Vernichtungsfeldzug im Osten gerecht werden und die Russen den Zugang behalten zu dem symbolstarken Ort ihres Sieges. Deshalb suchten alle immer einen Kompromiss, auch die Moskauer mit ihrem bedeutungsvollen Schweigen.
Wenn ich einfach aufhöre nachzufragen, zu insistieren, wenn ich nicht protestiere, wenn ich eine Nachfrage sehr weich formuliere, ach, du willst das wirklich machen und nicht, was fällt dir eigentlich ein, das zu tun, dann mache ich dadurch meine Statements. Und das ist eine Art von Gesprächsführung, die es in sozialistischen Diktaturen sehr ausdifferenziert gab. Wenn man so will, ist es eine alte Kunst, die jetzt gerade wieder reaktiviert wird, die aber gerade meine älteren Kollegen noch sehr gut beherrschen.
Offiziell sitzen im Museumsverein unter anderem die Außen-, Verteidigungs- und Kulturministerien von Deutschland und Russland. So kommt es in Berlin-Karlshorst nun zu einer skurrilen Politposse. Der Kreml verbietet Memorial und das Deutsch-Russische Museum protestiert dagegen, obwohl im Museum der russische Staat vertreten ist. Protestiert der Kreml damit nicht gegen sich selbst?
Zuerst einmal möchte ich sagen, dass neben Memorial noch viele verschiedene gesellschaftliche Organisationen existieren. Aber dies ist bereits Politik, was geschlossen wird und was nicht. Das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht.
Wladimir Lukin hat bis in die 90er Jahre das sowjetische Kapitulationsmuseum in Karlshorst geleitet. Heute ist der 71-Jährige als Vizechef des Zentralen Streitkräftemuseums in Moskau einer von 6 russischen Vertretern im 17-köpfigen Berliner Museumsverein. Lukin, der als 2. Karlshorster Vereinsvorsitzender agiert, hält sich bedeckt beim brisanten Thema Memorial.
Wenn die Ausstellung für das Museum interessant ist, kann sie stattfinden. Dies wäre jedoch eine Sonderausstellung, keine Dauerausstellung.
Museumsdirektor Jörg Mouret weiß jedoch, dass Moskau auch sehr undiplomatisch vorgehen kann. So knatterten am 8. Mai 2015 rund 30 kremlnahe Rocker, die berüchtigten Nachtwölfe, mit ihren Motorrädern nach Karlshorst, um den alten Sowjetpanzer vor der Tür für einen provokanten PR-Coup zu entern. Und im Mai 2018, 4 Jahre nach der Krim-Annexion, versuchte der Kreml, das Berliner Museum gegen die Ukraine in Stellung zu bringen. Unterstützt von der russischen Botschaft, übergab ein Veteran dem Museum eine Büste des Sowjetmarschalls Zhukov, um damit gegen die Beschädigung eines ukrainischen Zhukov-Denkmals zu protestieren. Museumsdirektor Mouret wollte den Russen nicht den Zutritt verwehren, stutzte aber das Propagandaprogramm zurecht.
Also der Botschafter zum Beispiel bekam nicht die Bühne. Da habe ich durchaus gelernt durch die Situation mit den Nachtwölfen. Da halten wir den Ball flach.
Bürger und Bürgerinnen der Sowjetunion, heute früh um 4 Uhr überfielen deutsche Truppen ohne Kriegserklärung unser Land, attackierten unsere Grenzen an vielen Stellen.
Das Museum ist im Auge des Vulkans.
Ortswechsel Berlin-Wilmersdorf. Meterhohe Bücherregale und auf der Erde Papierstapel, Broschüren sowie Aktenordner, dazwischen eine Kiste Wasser und ein Fahrradhelm, die Redaktion der Zeitschrift Osteuropa. Chefredakteur Manfred Sapper spricht von der einzigartigen Konstruktion, dass in Karlshorst Deutschland mit 3 Ex-Sowjetrepubliken an einem Tisch sitzt.
Aber gleichzeitig ist die politische Gemengelage so bedeutend für dieses Museum, dass es nie so schwierig war wie jetzt.
Der Russland-Experte erklärt, dass 1997 ein Kiewer und 1998 ein Minsker Weltkriegsmuseum als weitere Institution in den Deutsch-Russischen Museumsverein in Karlshorst eingetreten ist. Doch die Zusammenarbeit sei kompliziert.
Ich weiß, dass es natürlich in dem Verein eine Politik des leeren Stuhls gibt, dass also die Ukraine und Russland seit 2014, seit der Annexion der Krim, die ukrainischen Vertreter nicht gleichzeitig mit den russischen Vertretern an einem Tisch im Verein sitzen wollen.
Eigentlich wollten alle Museumspartner in der Corona-Zeit per Zoom miteinander sprechen. Aber dies hat nach Aussagen der Museumsleitung nie geklappt. Als Begründung seien unter anderem technische Probleme angeführt worden.
Und das ist natürlich etwas, was die Raison d'être des gemeinsamen Arbeitens extrem erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.
Wir wollen und wir müssen alles tun, um Völkerrecht und territoriale Integrität auf diesem Kontinent zu schützen und für den Frieden mit und zwischen den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion zu arbeiten.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Juni vergangenen Jahres im Karlshorster Museum, anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion. Ein Auftritt, der zu einem diplomatischen Eklat führte, Denn der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, boykottierte die Gedenkveranstaltung, weil sie in einem deutsch-russischen Museum stattfand. In einem Brief an den Museumsdirektor schimpfte Melnyk:
Dieses unsensible Herangehen ist ein weiteres Zeugnis fehlenden Bewusstseins für die Gefühle und die Befindlichkeiten der Ukrainer, die als eine der größten NS-Opfernationen übersehen werden.
Botschafter Melnyk kritisierte, Russland wolle das Monopol über den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Diese gezielte russische Geschichtsumdeutung finde in Deutschland ein breites politisches und gesellschaftliches Echo. Dabei verschwieg der Diplomat jedoch, dass auch die Ukraine im Deutsch-Russischen Museumsverein vertreten ist. Das Bundespräsidialamt reagierte scharf auf Melnyks, Zitat, nicht zu akzeptierenden Rundumschlag, der den beiderseitigen Beziehungen einen schlechten Dienst erweise.
Es war der falsche Ort für die richtige Rede.
Auch Marie-Louise Beck hält den Namen des Museums für überholt. Die bündnisgrüne Politikerin und Mitgründerin des Berliner Demokratie-Thinktanks Zentrum Liberale Moderne nimmt die Ukrainer in Schutz.
Gerade wenn man sagt, die Belarussen, die Ukrainer, sie sollen mit dabei sein, dann muss dieses Museum tatsächlich einen neuen Namen bekommen, denn dann ist ein deutsch-russisches Museum einfach schräg und das werden auch gerade die Ukrainer, die im Augenblick Angst haben vor der Erweiterung dieses Krieges, das werden sie niemals akzeptieren und zu Recht nicht akzeptieren.
Marie-Louise Beck war nie hier. Die hat nie wirklich mit mir geredet. Sowas ärgert mich unglaublich und da bin ich auch echt trotzig. Das gebe ich gerne zu.
Jörg Moret sieht sich ungerecht behandelt. Schließlich habe er dafür gesorgt, dass auch die ukrainische Fahne vor dem Museum wehe, so der Museumsdirektor. Er habe schon genug Kämpfe mit der russischen Seite auszufechten, vor allem um historische Tabus. Ob Hitler-Stalin-Pakt, Nazi-Kollaboration oder russische Kriegsgefangene, seit Jahren torpediere Moskau bestimmte Themen und verlange schwierige Ausstellungskompromisse, klagt Moret. So hätten die Russen beim Thema Vergewaltigung deutscher Frauen durch Rotarmisten auf eine Relativierung bestanden, die ihm als Historiker Bauchschmerzen bereite.
Das war ein ganz typischer Kompromiss, so eine Art Waagschalenprinzip. Wenn ihr das und das zum Thema machen wollt, dann müsst ihr aber auch auf der eigenen Seite was benennen. Also, Rote Armee vergewaltigt, wer macht vergewaltigt auch?
Museumsvizevorstand Wladimir Lukin aus Moskau erklärt hingegen, es gebe keine großen Auseinandersetzungen.
Die russische Seite hat insgesamt keine Differenzen mit der deutschen Museumsleitung. Allerdings können bei Beratungen zu einem Ausstellungsthema einige Bemerkungen seitens des wissenschaftlichen Beirats geäußert werden. Dies sind jedoch bloß subjektive Meinungen einzelner Beiratsteilnehmer.
Trotz des jahrelangen Kampfes mit der russischen Seite lehnt Moret eine Umbenennung des Museums ab, da ursprünglich lediglich Deutsche und Russen das Museum gegründet haben. Zudem wäre ein neuer Museumsname eine heikle politische Statusänderung. Dazu sei die deutsche Politik jedoch nicht bereit, bilanziert der Direktor.
Das Museum ist von den Seiten der Russischen Föderation Teil der russischen Außenpolitik. Und das ist spiegelbildlich gesehen beim Auswärtigen Amt nicht so. Angefangen damit, dass die nicht wirklich wissen, was wir machen, obwohl ich da jährlich meine Berichte hinschicke. Geschweige denn, dass da irgendwelche Konsequenzen, die daraus resultieren könnten, also hier konkret Statusveränderungen, dass da irgendwie Bereitschaft zu erkennen wäre, das in irgendeiner Form mitzubegleiten.
Das Auswärtige Amt möchte sich nicht öffentlich zu der Frage äußern, ob das Deutsch-Russische Museum genug politische Unterstützung erhalten hat in den vergangenen Jahren. Allerdings gibt es ein diplomatisches Statement der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die das Museum komplett finanziert. Die grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die im Dezember das Amt von ihrer CDU-Vorgängerin übernommen hat, erklärt, es sei ein Anliegen der Bundesregierung, Zitat, die Außendarstellung und die öffentliche Wahrnehmung des Museums noch weiter zu stärken. Museumsleiter Jörg Moret ist skeptisch.
Ich verlange von euch wenigstens mal, also in dem Fall jetzt deutschen Ministerien, dann setzt euch eben hin mit mir, dann machen wir Brainstorming und dann haben wir uns da ausgetauscht. Und so funktionieren Ministerien nicht. Ministerien kommen immer nur, Herr Mouret, machen Sie mal bitte eine Vorlage. Und dann mache ich eine Vorlage und die versackt dann in irgendwelchen Referaten, die natürlich nicht mit mir reden.
Kreml-Propaganda rund um das Karlshorster Museum, historische Tabus und schwierige Kompromisse mit den russischen Vertretern. Gleichzeitig Attacken von der ukrainischen Seite und schweigende deutsche Ministerien. Jörg Mouret versucht, sein einzigartiges Haus zu bewahren, gerät aber immer wieder zwischen die Stühle. Fast klingt es so, als könne der Direktor des Kapitulationsmuseums bald selbst kapitulieren.
Naja, da lassen die Kräfte nach, da steigen vielleicht auch Frustrationen, immer und immer wieder gegenzuhalten. Und das ist alles viel enger geworden. Und das hat auch damit zu tun, dass das Museum hier in Karlshorst einer der wenigen Kanäle zwischen Deutschland und Russland ist, der noch offen ist.
Der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine macht die Arbeit des Kapitulationsmuseums in Berlin zu einem diplomatischen Drahtseilakt.